Aussterben der Menschheit. Die Liste an Wegen, mit denen wir dezimiert werden können oder uns selbst dezimieren, ist lang. Vor allem, da Hollywood-Autoren sich Mühe geben, ständig neue Möglichkeiten zu erdenken. Wenn wir uns jedoch sachlich mit dem Thema auseinandersetzen, stellen wir fest, dass der heutige Mensch äußerst zäh ist. Mit der Frage, wie die Menschheit aussterben könnte, beschäftigen sich Forscher bereits seit dem 19. Jahrhundert. Jedoch hat die Thematik, kaum überraschend, während des Kalten Krieges in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt erreicht. Aber muss es denn eine Wand aus durch das nukleare Armageddon erschaffenem Feuer sein, welche uns auslöscht? Generell unterteilen Forscher die Risiken in natürliche und anthropogene, also menschengemachte. Der überwiegende Konsens ist, dass menschengemachte Risiken gefährlicher für uns sind. Denn während die Erfindung der Atombombe noch recht jung ist und manche andere Risiken nur auf dem Papier existieren, hatte die Natur bereits hunderttausende Jahre, um uns auszulöschen. Da dies bisher aber nicht geschehen ist, wirkt es unwahrscheinlich, dass es in den nächsten Jahrtausenden eintrifft. Zu den natürlichen Katastrophen zählen Asteroiden, Viren sowie Gammablitze und Supernovae. Zu den Anthropogenen gehören historisch Krieg generell, Atomkrieg im Besonderen und seit Neuerem auch künstliche Intelligenz und der menschengemachte Klimawandel. Teilweise wird der Tod unserer Sonne als natürliche Katastrophe gezählt. Jedoch wende ich ein, dass dies nicht konstruktiv ist, da es den Homo sapiens bis dahin aufgrund der Evolution sowieso nicht mehr geben wird. Außerdem erwarte ich nicht von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie heute für zukünftige Generationen um Jahrmilliarden in die Zukunft denken. Diese Aufgabe können wir dann doch mit ruhigem Gewissen unseren Enkelkindern überlassen. Das Aussterben der Menschheit ist jedoch ein so komplexes Thema, dass man nur ein paar mögliche Gründe dafür auflisten kann. Schauen wir zum Beispiel genauer auf die Möglichkeit der nuklearen Auslöschung. Auch wenn die Gewissheit, dass nukleare Bomben die Menschheit in ihrer jetzigen Form massiv bedrohen können, praktisch seit ihrer Erfindung besteht, war es Carl Sagan, über den wir bereits gesprochen haben, der den Gedanken der nuklearen Auslöschung populär machte. 1983 nutzten er und eine Gruppe anderer Physiker frühe Klimawandelmodelle und ergänzten diese um die Auswirkungen tausender Atombomben. Heraus kam der sogenannte nukleare Winter. Das Szenario, dass die Erde durch die Asche, welche durch einen Atomkrieg aufgewirbelt wird, für mehrere Jahre abgekühlt wird. Sonnenlicht wäre nicht mehr ausreichend verfügbar, um Landwirtschaft so wie heute zu betreiben. Ein Massenaussterben von Tieren und Ernteausfälle würden zu einer weltweiten Hungersnot führen. Ein Zusammenbruch der globalen Gesellschaft wäre zu erwarten. Zusätzlich wären große Landstriche radioaktiv verseucht. Das Ende unserer Spezies wäre absehbar. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Modells startete Sagan eine Medienoffensive. In vielen großen US-Zeitungen und auch im Fernsehen warnte er vor der Auslöschung der Menschheit, falls es zum Krieg mit der Sowjetunion kommen sollte. Eine Kampagne mit beeindruckender Effektivität. Aufgrund des hohen Vertrauens in Sagan als Stimme der Wissenschaft akzeptierte nicht nur die US-Politik das neue Gefahrenausmaß einer nuklearen Eskalation. Auch in der Sowjetunion wurden die Modelle praktisch sofort ernst genommen. Zweifellos ist davon auszugehen, dass Sagans Kampagne zur Abkühlung der Kriegsbereitschaft in den Köpfen vieler Militärs und Politiker beigetragen hat. Und das, obwohl ein genauerer Blick auf die Daten dies hätte verhindern können. Denn das ursprüngliche Klimamodell war nicht nur höchst spekulativ, es stellte sich auch als falsch heraus. Es war zu eindimensional in seinem Aufbau und überschätzte die Auswirkungen von Asche in der Atmosphäre gewaltig. Sagan orientierte sich an Beobachtungen der Bombardements von Hamburg und Tokio im Zweiten Weltkrieg. Diese erzeugten zwar düstere Himmel über den jeweiligen Städten, aber nicht über sehr lange Zeiträume. Wie lange ein nuklearer Winter über der Erde hängen würde, war gänzlich spekulativ. Relativ schnell erschienen als Reaktion auf Sagans Veröffentlichung andere Modelle, welche bereits die Auswirkungen auf die globale Temperatur und auch die Dauer schmälerten. Es sei jedoch auch gesagt, dass die damaligen Daten weiterhin einen nuklearen Winter prognostizierten. Dank besserer Klimamodelle kann man heute allerdings nur noch von einem nuklearen Herbst sprechen. Die Durchschnittstemperatur würde nicht um 10 bis 15 Grad sinken, sondern nur um 1 bis 7 Grad. Dies wäre weiterhin eine Katastrophe, ließe sich aber gegen die menschengemachte Erderwärmung, Stand heute, 1,5 Grad gegenrechnen. Eine milde Nuklearkatastrophe hätte also vielleicht auch ihre Vorteile, wenn da nicht noch der Ruß und die Asche wären, welche in die Stratosphäre gewirbelt würden. Allerdings weiß man heute, dass auch dies wesentlich weniger wäre als ursprünglich erwartet und dass sich der Ruß durch Oxidation, also chemische Reaktionen, wesentlich schneller abbauen würde als gedacht. Man müsste trotzdem mit massiven Ernteausfällen rechnen, jedoch nicht global. In der Nähe des Äquators wären die Auswirkungen auf die Landschaft gering. Generell wären nicht alle Kontinente ähnlich betroffen und manche Menschen müssten kaum direkte Auswirkungen erwarten. Carl Sagan wusste, dass sein Modell unsicher war. Er gab dies nach Kritik auch öffentlich zu. Aber die Auswirkungen seiner Veröffentlichungen waren ihm wichtiger als ihr Wahrheitsgehalt. Eine Einstellung, welche unter diesen Umständen wohl gerechtfertigt war. Ich schreibe diese Seiten natürlich nicht, weil ich einen nuklearen Krieg verharmlosen möchte. Seine Folgen würden einen ordentlichen Teil der Menschheit trotzdem dahinraffen. Und der Kollaps mehrerer Länder wäre zu erwarten. Aber wir, liebe Hörerinnen und Hörer, denken weiter in die Zukunft, über die Existenz von Nationen hinaus. Und für uns zählt, dass ein Atomkrieg eben nicht in der Lage wäre, uns auszulöschen. Wir sind zu weit verbreitet auf der Erde, als dass all unsere Habitate von Ernteausfällen betroffen wären. Doch wenn das populärste anthropogene Weltuntergangsszenario nicht ausreicht, um uns alle umzubringen, wie sieht es dann mit dem populärsten Naturellen aus? Wie wir bereits vor einigen Kapiteln besprochen haben, ist unsere Galaxie ein bisschen wie ein Altersheim. Gammablitze oder gar Supernovae, die uns gefährlich werden könnten, sind praktisch nicht vorhanden. Ein Asteroid ist aber weiterhin eine präsente Gefahr. Doch wie wahrscheinlich ist dessen Ankunft? Das ist etwas kompliziert. Damit ein Asteroid zu einer globalen Katastrophe werden kann, muss er mindestens 10 Kilometer im Durchmesser groß sein. Dies soll natürlich auf keinen Fall bedeuten, dass kleinere Asteroiden harmlos sind. Der letzte größere Asteroid war 1,5 Kilometer groß und schlug im Zuge des Ries-Ereignisses vor 15 Millionen Jahren im heutigen Deutschland ein, genauer gesagt im Nördlinger Ries an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Dabei hinterließ er einen Krater mit einem Durchmesser von 24 Kilometern und verteilte Geröll über eine Distanz von 450 Kilometern. Das lokale Klima wurde durch die Verdunkelung des Himmels um ein paar Grad kälter. Dies war jedoch ein eher geringer Effekt im Vergleich zu dem nuklearen Herbst, über den wir eben gesprochen haben. Und selbst der ist kein Weltuntergangsszenario. Der letzte richtige Killer-Asteroid war natürlich der Chicxulub-Einschlag, welcher das Aussterben der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren herbeiführte. Könnte man nach einem derartig langen Zeitraum erwarten, dass der nächste Massenmörder aus dem All uns bald heimsuchen wird? Statistisch gesehen könnte so ein Einschlag alle 50 bis 100 Millionen Jahre passieren. Da es die Dinosaurier aber bereits für über 100 Millionen Jahre gegeben hatte, können wir sehen, dass sich ein Einschlag nicht zwangsweise in diesem Zeitraum ereignen muss. Wir wissen heute von 4 dieser Planetenkiller in Erdnähe, und es ist nicht absehbar, dass einer von ihnen uns in den nächsten 1000 Jahren treffen wird und wahrscheinlich auch darüber hinaus nicht. Da unsere Beobachtungssysteme gut, aber nicht perfekt sind, nehmen wir aber mal an, dass wir einen Asteroiden lang genug übersehen haben, damit er die Erde in den nächsten 200 Jahren trifft, so unwahrscheinlich dies auch sein mag. Wäre er über 10 Kilometer im Durchmesser groß, wäre sein Aufprall eine schnelle Katastrophe. Milliarden Menschen könnten in den ersten 24 Stunden sterben, wenn sich nicht nur der Asteroid in einer bevölkerungsreichen Region in die Erde bohren und dabei alles in seiner Nähe pulverisieren würde, sondern anschließend auch das in die Stratosphäre geschleuderte Gestein wieder auf uns runterregnete. Die Auswirkungen auf das Weltklima würden Ökosysteme auf der ganzen Erde dezimieren. Aber das wissen wir ja bereits. Es wäre eine Wiederholung der Ereignisse vor 65 Millionen Jahren. Doch das Leben ist damals nicht ausgestorben. Zwar waren die großen Dinosaurier nicht in der Lage, Schutz zu suchen und fanden durch die Klimaveränderungen nicht mehr genug zu fressen. Aber wir sind keine Dinosaurier. Es ist davon auszugehen, dass wir so einen Killer-Asteroiden bereits lange vor seiner Ankunft sehen könnten. Sollte er größer als 40 Kilometer im Durchmesser sein, also wesentlich größer als unser im Durchmesser 15 Kilometer großer Dinosaurier-Killer, dann hätten wir Stand heute zwar nicht die technischen Möglichkeiten, um ihn aufzuhalten. Dennoch könnten wir Bunkeranlagen und Ähnliches schon Jahrzehnte früher vorbereiten. Wenn wir sie in den Kratonen bauen, den Kernbereichen der Kontinente mit guter Krustendichte, sollten sie in der Lage sein, uns vor den Einschlägen zu schützen. Aber selbst in dem wirklich enorm unrealistischen Szenario, dass wir diese Vorbereitungszeit nicht haben, werden wir nicht aussterben. Wir sind, wie gesagt, nicht wie die Dinosaurier. Wir können Schutz suchen, wir brauchen viel weniger Nahrung. Aber am wichtigsten, wie auch beim Atomkrieg, können wir durch reine Masse überleben. Es gibt keinen Kontinent, welchen wir nicht bewohnen. Wenn irgendeine Fläche der Erde etwas weniger unter dem Asteroideneinschlag leidet, kann man uns dort finden. Selbst wenn viele Milliarden sterben, können Dutzende Millionen noch bleiben. Genug, damit sich die Spezies wieder erholt. Und das ist der springende Punkt. Kein Weltkrieg wird alle Länder betreffen, kein Virus alle Menschen infizieren und kein Asteroid uns alle unter sich begraben. Millionen oder sogar Milliarden können sterben, aber niemals alle. Irgendwo werden immer genug übrig bleiben, damit Zivilisation sich neu gründen kann. Und dank der Globalisierung und einem freien Zugang zu Wissen wird man nie bei Null anfangen müssen. Bedeutet dies also, dass der Mensch, der Mathematik zum Trotz, über lange Zeiträume sicher ist? Nein. Wie Sie sich vielleicht erinnern, baut die Carter-Katastrophe, also die Schlussfolgerung des Doomsday-Arguments, auf der Idee auf, dass der Mensch tendenziell nicht plötzlich ausstirbt, sondern langsam dahinsiecht. Dass uns keine einzelne Katastrophe auslöschen kann, bestätigt nur, dass diese Annahme sinnvoll ist.